Willkommen zu unserer neuen Folge von Beyond Page Views und wir haben eine News-Folge und einen Gast und es war sehr spannend und wir haben alle ganz viel geredet über einige Sachen. Unter anderem zum Beispiel, Michael, was hast du ein Beispiel für uns?
Mixpanel hatten wir drin. Tolle Neuigkeiten von Mixpanel, diesmal mit zwei Blogposts von denen und einer Ankündigung. Analyse 4 hatten wir.
Analyse 4 hatten wir. Wir hatten sogar, wir haben nicht nur Analytics und wir haben auch nicht nur ein bisschen über Adobe gesprochen, sondern sogar Matomo ist zu Wort gekommen und Piwik Pro und ganz viel Data Collection zum Beispiel. Das soll es eigentlich gewesen sein, oder?
Genau, viel Spaß bei der Folge.
Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo Leute und herzlich willkommen zur etwas verspätet aufgenommenen News-Folge für diesen Monat. Die gute Nachricht ist, wir sind nicht nur schlecht organisiert, wir haben auch noch einen Gast dabei, der uns heute auch sowohl durch die News-Folge als auch das Ding des Monats begleitet, was er wesentlich mitgestalten muss, aber dazu wird er erst in der nächsten Folge was verraten. Insofern dürft ihr jetzt ein paar Tage lang raten, worum es im Ding des Monats gehen wird. Jetzt erstmal mit den News, erstens mit Michael Janssen und der wird dann auch noch schnell unseren Gast vorstellen. Also hallo genau. Michael.
Hallo Markus, hier ist Michael, wie immer aus dem wunderschönen Köln bei wunderschönem Frühlingswetter. Und wir haben heute als Gast dabei den Frederik Werner. Er war schon öfter zu Gast mit seinem Blog fullstackanalyst.io. Jetzt mal livehaftig. Frederik, magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
Total gerne. Vielen Dank für die nette Einführung. Genau, Frederik heiße ich. Ich bin gerade bei DHL seit Anfang des Jahres als Analyst umtriebig und ansonsten mache ich mit meinem kleinen Blöckchen ganz viel Aufruhr in der im Grabenkrieg zwischen Adobe und Google, wenn ich mal wieder darüber schreibe, warum Adobe natürlich die einzige richtige Wahrheit ist. Aber so viel zu den Spoilern, glaube ich. Von daher das dazu. Genau, und freue mich total hier zu sein, mache irgendwie seit 10 Jahren dieses Analytics, bin ein bisschen in Personalisierung und Targeting unterwegs ansonsten, genau, und schreibe mein Blöckchen und arbeite ansonsten.
Super, ansonsten so in der Person haben wir dann ja auch noch beim Ding des Monats bei der nächsten Folge dann ausgiebig mal Zeit zu gucken, was du denn vorher so gemacht hast und wo du deine Erfahrung so gesammelt hast, was sehr spannend ist, finde ich.
Gerne.
Okay. Markus?
Gut, dann können wir eigentlich schon rein, weil ich habe gerade gesehen, der Housekeeping-Punkt, den ich hier in den Shownotes hatte, Schande über mich, der war noch aus der letzten Sendung geerbt. Ich habe einfach vergessen, einen einzutragen. Ich glaube auch nicht, dass wir einen haben. Insofern können wir gleich in die News springen. Wenn nichts dagegen spricht. Veto jemand?
Spricht nichts dagegen.
Okay, dann legen wir los. Das Erste, was ich rausgesucht habe, ist ein Thema, über das wir schon ein oder zweimal geredet haben natürlich hier. Also Identität und Cookies und so weiter. Und wie sieht die Zukunft ohne Cookies aus? Das ist jetzt alles irgendwie nichts Neues. Aber ich habe einen Beitrag gefunden, der ganz schön auch, sagen wir mal, die Brücke schlägt vom Übersammeln von Daten, was irgendwie stattfindet oder stattgefunden hat und jetzt gerade irgendwie im Wandel ist. Und dann dieser ganzen ITP-Geschichte. Also den technischen Geschichten über die ganzen Konsequenzen, die sich daraus ergeben und den Lösungsansätzen, die es gibt. Ja, das sind jetzt auch keine unbekannten Lösungsansätze, also sowas wie Server-Side-Tagging kann ein Lösungsansatz sein oder ein Teil einer Lösung. Vor allen Dingen eben auch das, die eigene Datenhoheit herzustellen und so weiter. Das sind alles jetzt keine neuen Sachen, aber das ist ein schöner Rundblick um diese ganze Entwicklung, die da stattfindet und schon stattgefunden hat. Und wer sich da nochmal einlesen will oder selber auch so ein bisschen auf den Stand bringen will, was kann ich tun, muss ich überhaupt was tun, was soll ich tun und welche Konsequenzen gibt's da überhaupt, dem sei dieser Beitrag empfohlen. Vielleicht mit der Idee im Hinterkopf, tatsächlich auch mal nachzuschauen, habe ich denn da jetzt überhaupt ein Problem? Oder wie wichtig ist es zum Beispiel für mich, jemanden irgendwie länger als eine Woche wiederzuerkennen? Und all diese Dinge, die auch oft genommen werden, um zu sagen, ihr müsst jetzt irgendwie was ändern, mal zu hinterfragen und sich zu vorzustellen, wie gut die Daten jetzt schon sind und wie gut sie denn vielleicht in einem Jahr noch sind und sich dann ganz gezielt und in Ruhe zu überlegen, was man machen sollte, könnte. Und das kostet eben alles eben auch Zeit und Ressourcen. Das sollte man immer nicht vergessen. Ja, also ich bin der Letzte, der sagt, ihr müsst nicht irgendwie Server-Side-Tagging Tracking machen. Ich bin ein großer Freund davon. Es ist halt geil, weil es Tech ist, ja. Aber das kostet eben Geld und Implementierungsaufwand und was will man da nachher hinten raus mit erreichen? Das wird mir viel zu oft also vergessen zu hinterfragen eigentlich.
Ja, schön fand ich in dem Artikel auch, dass er nochmal darauf hingewiesen hat, woher wir eigentlich diese ganzen Probleme haben. Und zwar durch diese gierigen Martech-Leute, die alles tracken und überall tracken wollten. Dass wir am Webanalysten ja nicht ganz damit zu tun haben, dass die Leute jetzt so sind, wie sie sind. Weil genau. Wir wollen ja nur tracken eigentlich.
Ja, aber Cookie-Syncing hatten wir ja aber auch schon mal geschimpft, ne? Dass uns Cookie-Syncing irgendwie die Webanalyse so als Kollateralschaden eigentlich immer schwerer macht.
Ja.
Wir sind ja gar nicht das Ziel der meisten Maßnahmen, unter denen wir jetzt gerade zu leiden haben.
Ja. Darum, toller Artikel fand ich auch. Dann können wir gleich zum nächsten übergehen. Die richtigen Metriken auswählen. Beim Mixpanel gab es einen schönen Artikel darüber, welche Metriken brauche ich eigentlich. Auch das passt gut zu dem Thema, was tracke ich eigentlich und warum tracke ich eigentlich mehr weg von den vorgefertigten Metriken, sondern selber überlegen, was messe ich eigentlich wie, das heißt die Gesundheit der Seite, wie wird die Seite genutzt, wie wird das Produkt angenommen, wie zufrieden sind die User, einfach zu gucken, welche Metriken kann ich mir da eigentlich schaffen, die halt genau das bringen, was ich eigentlich benötige. Ins Detail müssen wir in meinem Artikel nicht gehen, der war einfach ein paar Vorschläge, was tatsächlich sinnvoll sein kann.
Der ist lang und geil, genau. Aber der fängt auch mit der richtigen Sache an, nämlich mit den Fragen, die ich versuchen will zu beantworten. Damit sollte eigentlich jede gute Planung von was will ich überhaupt erheben anfangen, nämlich welche Fragen will ich beantworten. Und damit fängt er an und dafür habe ich ihn schon geliebt, den Artikel.
Ja, darum lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen.
Ja, ein persönliches Highlight von mir auch, was der liebe Schreier es immer so schreibt, ist hervorragend. Also die Menge an Weisheit, die er einfach teilt, auch auf seinem Twitter-Profil, einfach über Produktmanagement und was da auch an Metriken dran hängt. Ganz heiße Empfehlung auch von mir.
Schön fand ich die Metriken nochmal so als ein Beispiel, die Password Reset Rate. Mhm. Wie oft wird eigentlich das Passwort neu angefordert? Irgendwas scheint da schief zu laufen. Darum. Okay. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Artikel.
Genau, das ist im Prinzip geht es darum, also ja, es ist ein Google Analytics 4 Artikel, aber wir müssen das jetzt, glaube ich, ab sofort meines Erachtens nicht mehr immer extra erwähnen, weil das wird jetzt einfach immer mehr werden. Ja? Also nicht, dass wir Google Analytics, also Universal Analytics hier totreden wollen. Aber es ist einfach so, wie es ist. Google Analytics 4 ist ein Thema, wo sich viele Leute jetzt anfangen mit auseinanderzusetzen, die jetzt feststellen, es ist was völlig anderes. Und was auch zum Beispiel völlig anders ist, ist die Data Collection. Und zwei Ausschnitte aus dem Thema Unterschiede habe ich mal mitgebracht. Das erste ist den Pageview, also das, was viele Leute ja so als das klassische, ich habe den Tracking-Code reingetan und fange jetzt an, was zu messen. Das Einzige, was viele Leute kennen aus Universal Analytics traurigerweise, ist der Pageview. Und auch der hat so seine Eigenheiten. Bei Google Analytics 4 und der ist hier unter die Lupe genommen. Das ist also eher was für die Leute, die sich mit Data Collection gerne auseinandersetzen. Und wer das Ganze dann noch auf die Spitze treiben will und sagt, ach, ich habe keinen Bock, mich auf einen Client zu verlassen, wenn es um Data Collection geht, für den habe ich mal den Stand der Dinge zusammengetragen zum Thema Google Analytics Measurement Protokoll und wie ist das im Moment aufgesetzt und nutzbar bei Google Analytics 4. Unterm Strich könnte man sagen, alles, was nicht mit der Website zu tun hat, kann man jetzt schon genauso gut damit machen wie vorher mit dem alten Measurement-Protokoll. Wenn es um die Website geht, müssen wir noch ein bisschen warten. Aber da bewegt sich ja sowieso gerade noch viel. Ne? Auch Dinge, die jetzt hier nicht auf der Liste stehen, haben sich getan in den letzten Tagen. Was Custom Dimensions angeht zum Beispiel, Verfügbarkeit auf verschiedenen Scopes und sowas. Insofern, da bewegt sich einiges und Data Collection bei Google Analytics 4 ist auch was ganz anders aussieht, als wir es eigentlich aus Universal Analytics kennen. Ja, Punkt.
Ja, ich finde das langsam sehr anstrengend, weil das so viel Platz einnimmt in Google Analytics 4, dass das echt anstrengend ist. Und es sich dauernd Sachen ändern und jeder auch die, also wir haben gerade viel bei uns in den Seminaren Leute, die dann davor geschmissen werden und damit umgehen sollen. Und das ist einfach noch zu früh.
Ja, ich bin in den letzten 14 Tagen mindestens, lass mich mal jetzt nicht so rumlügen, von 4 verschiedenen Leuten darauf angesprochen worden, jetzt im Rahmen von irgendwelchen Projekten, wo ich kurzfristig sowieso oder wo ich längerfristig drinstecke oder auch wo ja die kurzfristig einfach waren, wo irgendwas kaputt war, was zu reparieren galt, dann immer auch noch in der Kommunikation angesprochen worden, ja, müssen wir jetzt nicht auch noch Google Analytics 4 einbauen? Auch genau in diesem Wording, ne? Nicht sollten wir, sondern müssen wir jetzt nicht Google Analytics 4 einbauen, weil die Leute einen Druck verspüren. Ja. Und dann muss man immer die gleichen Fragen stellen. Wie viel Zeit steckst du jetzt überhaupt in deine Daten, die du mit Universal Analytics erhebst? Wie viel Zeit kannst du investieren, dich ein völlig anderes Tool einzuarbeiten, weil es das ist? Ja. Und wie sinnvoll wäre es jetzt schon, Zeit damit zu verschwenden, darüber hinaus sich einzuarbeiten mit Daten, von denen man weiß, dass sie noch 3-4 Mal ihr Gesicht ändern werden, bis das Ding mal aus dieser inoffiziellen Beta-Phase raus ist. Da fehlt halt noch immer noch viel. Wir haben das auch schon so oft gesagt, aber es ist auch nicht besser. Also es wird gerade besser, aber ich sag mal, das Loch ist noch zu groß, sage ich, um jetzt jetzt jedem zu empfehlen. Jetzt musst du aber auch tatsächlich, also die Frage mit Ja zu beantworten, da sind wir noch weit von entfernt.
Ja. Okay, da haben wir schon Google Analytics 4
haben wir schon wieder, durch. Hier rennt losgelassen, wir Idioten wollten wir gar nicht. Aber ja, ist so.
Du hast noch was zum Server-Side geschrieben dann in dem Zusammenhang?
Ja, habe ich ja schon gesagt, ne? Also wie das mit dem Measurement-Protokoll aussieht, das ist ja schon erwähnt. Also Website sollte man noch nicht damit versuchen, es ist noch frustrierend, aber alles andere ist schon sehr lustig. Also wer Kühlschränke oder sonstige Dinge vermisst, kann das jetzt auch schon an Google Analytics 4 senden.
So wie du mit deinem, machst du das immer noch mit deinem Kühlschrank? Bist immer noch in meinem Seminar, bist du Beispiel, wo ich sage, Universal Analytics, wir können alles messen, sogar ob ein Kühlschrank auf und zu geht. Das macht der Markus.
Das mache ich immer noch und die Temperatur.
Ich sage mal, ich weiß nicht warum, aber man kann's. Okay, dann würde ich mal weitermachen mit dem nächsten Punkt, wieder was mehr Theoretisches, wieder mehr was messig eigentlich. Der Jan Exner hatte was Schönes geschrieben und er hat mal versucht zu beschreiben, wie ist denn das einfachste Analytics-Setup oder wie mache ich es möglichst einfach, damit ich nicht einmal Webanalyse mit alles habe, sondern dass ich mir überlege, was brauche ich wirklich an Daten oder an Informationen. Und wer den Artikel gelesen hat von euch, der hat gemerkt, er ist grandios gescheitert. Er hat es versucht und er gibt es am Ende zu, dass es nicht ganz so einfach ist, das einfache Setup zu machen, aber er hat halt schöne Ansätze drin. Tatsächlich so eine ganz einfache Struktur, dass man das misst und dass man mit den Stakeholdern spricht und das, was man mit Subjekt, Prädikat und Objekt zusammenpacken kann, Visitor X submitted the credit card application form. Dass man sowas dann messen kann und sowas auch durchaus Sinn machen kann. Dazu verweist er auch noch auf einen Artikel von Urs Boller, auch aus dem Adobe-Umfeld, ne, Frederik?
Ja, der liebe Urs, ja.
Genau, so ein Minimalistic Approach for More Insights, der irgendwie mit 3 Kennzahlen arbeitet. Auch sehr schöner Artikel, unbedingt, wenn man in Richtung dem geht, was möchte ich eigentlich messen, auch sehr, sehr empfehlenswert.
Noch eine persönliche Empfehlung von mir natürlich wieder hinterher, gerade für Jan und Urs. Gibt ja so wenige im Adobe-Umfeld und ja. Die beiden gibt's auf jeden Fall unbedingt lesen.
Shoutout.
Ja.
So. So, dann versuche ich es mal ersatzweise, also oder ausnahmsweise mal kurz zu machen, auch wenn es wieder um das Thema Datensammlung geht im nächsten Beitrag. Aber hier geht es auch darüber, da haben wir auch schon 1-2 Mal darüber geredet, was passiert, wenn man einfach zu viel Daten sammelt, also Data Over Collection, ich kann es nicht vernünftig ins Deutsche übersetzen, welche Folgen das eben auch hat hinten raus, ja, und wo es überhaupt herkommt, ne, und dass das Dinge auch nicht nur unnütz, sondern auch redundant und so weiter vermessen werden, jedem einfach nochmal so als Hygiene Mantra ans Herz gelegt, diesen kurzen Artikel auch zu lesen.
Ja.
Denn er ist gut.
Ja, wir haben einen Kunden, bei dem ist das so, dass der das BI auf die API geht von Analytics, weil in den Rohdaten zu viel Neues drin ist. Wo die sagen, da werden so viele Daten gesammelt, die brauchen wir alle gar nicht. Da finde ich mich gar nicht zurecht. Und ja, okay. Sehr praktisch. Aber genau, das geht halt darum, wirklich wieder ein Artikel darum, eigentlich weniger Daten sammeln.
Ja, aber spätestens, wenn du an dem Punkt angekommen bist, ne, dass du keinen Bock mehr hast aufs UI, weil es dir zu langsam ist oder zu verschmutzt mit irgendwelchen Events, die überhaupt keinen Sinn ergeben, dann muss man nochmal nachdenken.
Natürlich. Aufräumen. Ja, das gibt es manchmal. Ist das eigentlich noch bei Adobe so, dass da relativ wenig standardmäßig gesendet wird, Frederik? Früher war das zumindest so.
Das ist heute immer noch so, genau. Eigentlich so gut wie gar nichts. Also, wenn du ein Standard-Page-View abfeuerst ohne irgendwas, dann bekommst du eine URL und das war's. Ich meine, damit kann man schon mal einiges anfangen, aber viel ist das nicht. Das Thema ist natürlich ein riesiges. Ich kenne irgendwie aus dem Berufsalltag jetzt irgendwie mit dem bisschen, wie ich bei DHL schon bin, da irgendwie erzählen, auch wir sind gerade ganz stark dabei zu schauen, okay, wo haben wir hier eigentlich wirklich Indizien für ein Nutzerverhalten, das in unserem Business-Kontext positiv zu bewerten ist, und wo wollen wir eigentlich nur möglichst viel erfassen, in der Hoffnung, es möglichst irgendwann hoffentlich vielleicht mal nutzen zu können. Und da sind wir gerade auf einem wenig reduktionistischen Weg, dass wir eigentlich sagen, nee, lieber mal ein bisschen weniger und ein bisschen mehr Business Case dahinter und ein bisschen mehr akute Fragestellungen und dann irgendwann auch wieder regelmäßig mal ausmisten, weil ansonsten ist es genau das. Also alles, was man sich da aufbaut, ist irgendwie ganz viel technische Schulden und ganz viel Legacy und ganz viel Zeug, das in 2 Jahren keiner mehr versteht. Und da wollen wir eigentlich sehr, sehr von weg. Und deswegen auch wir mit dem lieben Jason, auch im Adobe-Umfeld sehr tätig. Von daher auch eine heiße Empfehlung dafür.
Ja, Adobe ist echt lauter geworden. Also das Adobe-Umfeld ist größer geworden. Ich habe früher mal gesagt, das ist so, Adobe ist immer so Priesterwissen. Das wird mündlich von einem zum nächsten weitergegeben, aber inzwischen blockt ihr relativ viel und so. Also wenn es von oben den Auftrag gab, ihr kriegt eure Lizenzen günstiger, wenn ihr ganz viel blockt oder so.
Nun, zumindest nicht offiziell, aber ich habe irgendwo, glaube ich, unterschrieben, dass ich da nicht drüber reden darf oder sowas. Nein. Okay. Es passt ein bisschen, weil ich meine, die Adobes früher zumindest, als sie noch Omniture hießen, waren ja alles Mormonen, von daher so ein bisschen Sektenmäßiges kann man ihnen vielleicht sogar unterstellen, aber das weiß nicht, wie viel heute noch von übrig ist.
Ja, okay, machen wir mal weiter.
In dem Zusammenhang vielleicht auch noch, wenn wir dem Problem der von Daten, die gesammelt werden, wo eigentlich keiner weiß, wofür es gut ist, ja häufiger begegnen. Ich habe da ein Bild, was ich dann da gerne skizziere, und zwar geht es darum, dass die meisten Leute ein Riesenproblem mit Vorratsdatenspeicherung haben, wenn es um die Regierung geht. Ja? Und in der Webanalyse machen die sich aber genau des gleichen Verbrechens oft schuldig. Es werden einfach Daten auf Verdacht, auf Vorrat gespeichert, in der Hoffnung, dass man da irgendwann mal was mit anfangen kann. Das ist immer der falsche Ansatz.
Ja, gutes Bild.
Korrekt.
Ja. Vorratsdatenspeicherung.
Okay, jetzt so. Nächster Punkt ist aber Datennutzung.
Genau.
Und zwar einfach mal wieder, warum machen wir eigentlich diesen ganzen Messkram, warum messen wir die ganzen Werte eigentlich? Darum ein kleiner Blogpost auf tedvig.com zu 12 Tipps für Erhöhung der Conversion Rate. Einfach gucken, ist das vielleicht sinnvoll, macht das Sinn, die Tipps immer durchgehen und vielleicht damit die eigene Website zu verbessern und natürlich auch zu messen, AB-Test oder wie auch immer.
Wobei da viele Sachen bei sind, wo man sagen kann, das ist ein No-Brainer, das kann man machen, ohne zu testen. Ne? Schnell ist immer besser eigentlich. Und so?
Weiß ich nicht. Ich würde gerne mal messen, welchen Einfluss hatte die Seitengeschwindigkeit wirklich, dass man einfach mal eine Website langsamer macht, um zu messen, kaufen die Leute dann weniger. Würde ich gerne mal machen.
Ja, aber ich denke, das könnte man sogar statt mit einem AB-Test einfach seriell, ne, vorher, nachher vergleichen, ja. Auch so Sachen wie, wenn ich jetzt sowas sage, schnell ist immer besser, stimmt es gar nicht. Es gibt auch Dinge, da ist es gut, wenn die nicht zu schnell gehen, weil es eine Erwartungshaltung gibt, wie lange etwas dauert. Also gerade wenn es darum geht, irgendwelchen Leuten zu erklären, du führst jetzt hier ein Formular aus, danach gibt es einen total komplexen Prozess und dann passiert irgendwas und dann kommt hinten was raus. Wenn das zu schnell geht, dann ist das nicht erwartungskonform. Also wir hatten im Bereich der Software, ich komme ja aus der Software, wie man vielleicht weiß, habe ich vielleicht schon mal gesagt, hatten wir Dinge, die wir künstlich verlangsamt haben, weil wir wussten, dass die Leute sonst angerufen hätten und gesagt hätten, diese Funktion ist nicht in Ordnung. Ja, also da haben wir da wirklich bewusst die Zeit der Leute verschwendet, jetzt nicht in Massen, ja, aber wenn du auf den Knopf drückst und das Ergebnis ist direkt da, das ist Respekt oft, ja, und dann einfach mal kurz irgendwie so eine Fortschrittsbalken und dies wird gemacht und jenes wird gemacht und bumm, fertig, die Leute sind einfach zufrieden hinten raus. Insofern kann also auch der Faktor Zeit, auch wenn das hier überhaupt nichts mit dem Beitrag zu tun hat, aber kann ein Thema sein, wo man vielleicht auch mal in die andere Richtung denken muss. Okay.
Soll's auch geben bei automatisierten Support-E-Mails. Wenn die direkt rauskommen, dann glaubt man denen nicht. Kommen die 5 Minuten später raus, glaubt man denen eher, da war jemand, der hat da tatsächlich geschrieben.
Genau. Ja, ist zwar ein Textbaustein, aber ein Mensch hat ihn eingefügt.
Scheinbar, vielleicht, eventuell. Ja. Darum, da so ein paar Tipps drin. Klassiker, einfache Sachen. Einfach mal ausprobieren.
Genau. Ja. Dann habe ich, ich bin ja sehr picky, wenn es darum geht, etwas aus dem Pivik Pro Blog zu nehmen. Aber diesmal fand ich es durchaus interessant, weil es gibt Unterschiede, technische Unterschiede und aber nicht nur technische Unterschiede, auch im UI und so weiter zwischen Matomo und Pivik Pro, die man sich so nicht bewusst macht, wenn man nicht jeden Tag in Pivik Pro reinguckt.
Für mich waren das zwei verschiedene Produkte.
Es sind völlig unterschiedliche Produkte und deswegen heißt Matomo ja jetzt auch Matomo. Ich meine, es gibt wahrscheinlich da einen Grund, ne? So, weil Piwik und Piwik Pro, das war ja auch irgendwie immer so eine Frage, was ist denn jetzt das? Ist das nicht das Gleiche? Und es war ja auch mal irgendwann zumindest mal sehr ähnlich, ne? So, aber die haben sich seitdem sehr auseinanderentwickelt. Und natürlich ist es hier jetzt aus der Sicht des einen gezeigt und nicht aus der Sicht des anderen. Das muss man alles immer so ein bisschen mit einem Grain of Salt, also man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber ich fand's interessant. So, Punkt.
Ja, ich fand die Spalte mit der Anzahl der Produkte interessant, weil die da auf Englisch schreiben. Okay. So. Okay, das war's schon?
Das war's schon, genau. Okay, gut.
Interessant. Dann kämen wir zum Mixpanel, von mir bisher noch nicht benutzt. Du hast es ja mal reingeschnuppert, Markus.
Habe ich, genau. Ich hatte gedacht, du hättest jetzt irgendwie die Mixpanel-Wochen bei McDonald's gehabt oder sowas, weil du ja zwei Mixpanel-Beiträge hattest und
Aber ich die haben jetzt, also für euch zur Info, die hier zuhören, die haben ihren Freeplan verhundertfacht. Vorher durfte man, glaube ich, 1000 Nutzer da reinschmeißen im kostenlosen Plan, jetzt 100.000, und das finde ich zum Ausprobieren schon viel, viel mehr, schon viel, viel sinnvoller. Da kann man auch mal eine normale Website mit testen. Ja, das fand ich ja schon erwähnenswert, dass wer jemand mal testen möchte, vielleicht immer auch jemanden einladen, der mal mit Mixpanel viel arbeitet. Das ist doch, frag mal den Martin. Der macht das doch. So, gleich notiert fürs nächste Mal. Frederik, du hast mit Mixpanel, hast du damit schon mal gearbeitet?
Nee, tatsächlich noch gar nicht.
Nee.
Okay. Ja, also ansonsten Google, Piwik, also Matomo und Piwik, damals als Matomo noch Piwik hieß, aber nee, Mixpanel noch gar nicht.
Ja. Wir hatten da mal so ein tolles Video von geteilt.
Genau. Also Mixpanel, Amplitude, die kommen ja mehr so aus dieser Produktanalytics-Ecke, ne? Deswegen für uns so ein bisschen exotisch, aber ich glaube da ganz maßgeblich, ne, die beiden Dinger, fürchte ich.
Ja, mit den 100.000 jetzt for free finde ich super, mal echt mal testen. Mhm. Okay, das war's auch schon, was ich dazu sagen wollte. Weil wir mal für Leute, die sich dafür interessieren, einfach mal nutzen, ausprobieren. Link ist in den Shownotes übrigens.
Gut, dann haben wir noch einen Link in den Shownotes und zwar ins Morfeuer-Blog. Ich habe mal drüber geschrieben, rumfummeln am Data Layer für einen guten Zweck. Einfach um den Beitrag auch dem Michael ein wenig besser verkaufen zu können. Michael ist nämlich immer ein großer Freund davon, wenn jemand mit JavaScript am Data Layer rumfummelt, dann lehnt er sich immer sehr entspannt zurück und schaut sich das an mit einem beruhigenden Lächeln auf den Lippen. Aber hier denke ich, darf man das ruhig mal machen, weil da geht es darum, Produktdaten mit benutzerdefinierten Dimensionen, Informationen anzureichern. Und dazu muss man halt an den Data Layers, ist so.
Hä? Haben wir zwei verschiedene Artikel gelesen?
Nein. Oder habe ich jetzt den falschen verlinkt?
Du hast den verlinkt, wo die Reihenfolge von Checkout und Transaction ist.
Okay, da sind gar keine anderen Dimensionen. Okay, dann sage ich, das kann man auch machen an der Stelle.
Okay.
Oder ich suche noch den richtigen Link raus.
Okay, nee, weil den Artikel fand ich spannend. Darf ich mal kurz übernehmen, Markus?
Ja, bitte.
Weil der Julian von Morfire, der hat das Problem, dass zuerst der Checkout, zuerst die Transaction geschickt wird und dann der Checkout. Für die Tick-Manager-Nerds, das ist das Data Layer Version 1 Problem, dass dann, wenn beim zweiten Event ist, dann halt ist das E-Commerce-Objekt leer. Der Klassiker. Und darum
ist das Falsche drin, ne?
Ja, es ist halt das vom Checkout drin. Das ist ja eigentlich okay.
Genau. Ich hatte jetzt den Fall, dass ein Plugin auf der Bestellabschlussseite nochmal ein Checkout-Event hinterhergeschickt hat. Also einfach Checkout-Step sowieso. Ne? So als würde die Bestellabschlussseite noch mit zum Checkout gehören. Was natürlich nicht stimmt.
Ja, und das, genau, das macht das Checkout-Objekt.
Ist es da?
Das ist genau das Beispiel, Markus. Das ist genau das Beispiel.
Ach, wunderbar. Ja, gut. Ja, dann lassen wir den drin, den Beitrag, weil jetzt haben wir ja drüber geredet.
Ja. Nee, weil auch eigentlich darf eigentlich auf der Transaction-Seite ist eigentlich kein Checkout mehr rein.
Nee, nach natürlich
Analytics-Logik darf da gar keiner sein. Von daher, Julian hat da ein schönes Beispiel geschaffen, aber eigentlich müsste das unterdrücken, das zweite.
Ja, haben wir vielleicht am gleichen Job gearbeitet, oder? Das ist, ich weiß, dass es ein Plugin war, was das macht. Also vielleicht haben wir an einem ähnlicher Bauart gearbeitet.
Okay, haben wir das geklärt.
Lustig, ja, dann bleibt er drin.
Okay, und du suchst jetzt dann für das nächste Mal den anderen Artikel raus.
Genau. Vielleicht war der gar nicht von Morfire dann. Witzig. aber ich werde ihn raussuchen. Der war auf jeden Fall, sagen wir mal, im gleichen Kontext umzusetzen, weil du musst dann das Gleiche tun. So.
Okay, dann macht ja auch Sinn. dann die Daten in Data Layer.
Nee, du musst dann halt natürlich am Data Layer arbeiten, ne, wenn du da.
Okay, Stille. So, wer ist denn jetzt dran?
Du bist jetzt dran, glaube ich.
Ich bin jetzt dran. Ja,
Frequency Monetary, wo ich immer drüber stolper mit der Zunge.
Genau, RFM, Read the Fucking Manual, dachte ich immer, heißt das, ja? Ja, aber genau, es geht mal wieder um das gleiche Modell. Da hat auch schon mal die Michaela Lienhardt drüber geschrieben, meine ich. Es geht um das Recency, Frequency, Monetary Modell, wie man es bewerten kann und das dann von Infotrust, ein relativ langer Artikel, wie du das auswerten kannst und wie du deine Kundensegmente bilden kannst. Dazu gibt es dann noch gleich nochmal einen ergänzenden Artikel dazu gepackt. Aber generell, wie segmentiere ich eigentlich meine Kunden oder meine Besucher auf der Seite? Wird relativ selten gemacht, finde ich. Ist halt auch aufwendiger, ist halt auch kein Standardmodell.
Nee, ist es auch. Ne? Das ist eher sowas mit Leuten mit einem BI-Team und die ihre eigenen Daten wirklich nutzen und nicht
sowas
nur...
Sowas wie DHL.
Nun.
Macht ihr sowas? Möglicherweise. Ja?
Nun, also möglicherweise braucht man da gar kein BI-Team für, wenn man das... Aber das ist ein anderes Thema. Nee, klar.
Wenn man Adobe Analytics nutzt, wollte ich, darf ich dich kurz ergänzen?
Vielleicht, wer weiß, ja, könnte sein. Nee, klar, ist natürlich ein cooles Modell. Also, ja, ich meine, ist so ein bisschen... finde ich dieser Ansatz so ein bisschen wie auch der Ansatz vom Urs Boller, den wir vorhin schon mal kurz andiskutiert haben, im Sinne von, was sind denn eigentlich so meine drei Nordsterne so? Und dahin geht das ja auch ein ganzes Stück und daher ist es auch eigentlich gar nicht so schwierig, glaube ich, in der Anwendung ist, glaube ich, da müsst ihr mir unter die Arme greifen, ich glaube, mit Google relativ aufwendig in der Umsetzung, oder?
Also... Du musst halt Umwege gehen, ne? Du musst, dann kannst du Daten anreichern. So, darum geht's ja auch eigentlich dann in dem Artikel, dass du sagst, wenn ich den ganzen Kram rausgefunden habe, dann muss ich das ja irgendwie versuchen, auch diese Segmente auch messbar zu machen. Jetzt im Kontext der Webanalysen, das ist eben dann Hausaufgabe, die manuell. Natürlich kann man das auch automatisieren, aber du musst es halt machen, die Arbeit. Das ist der Punkt. Michaela hat es zum Beispiel genutzt, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht nur indirekt im Sinne von Google Analytics, sondern da ging es um Optimize.
Personalisierung mit Optimize.
Personalisierung mit Optimize, das war, glaube ich, die Brücke da. Ja. Ne? So, aber ja, klar, man kann es, aber es ist nichts, also man muss das Tool verlassen.
Okay.
Ja, mit den Daten. Das ist das Problem. Ja, aus dem Tool raus kann jeder, aber Daten mitnehmen ist schwierig. Ja. Apropos Daten und schwierig, super Übergang aus Versehen. Zum Thema Einstieg, GA4 schwierig, hatten wir ja schon mal gesagt, Demo-Daten, dass die jetzt da sind, dass ich das für einen Game-Changer halte, hatte ich auch gesagt, in der letzten Sendung, glaube ich. Jetzt hier nochmal von Cardinal Path, glaube ich, war es, oder? Von Cardinal Path ein Beitrag, wo man sich einfach dann auf die Demo-Daten jetzt speziell aus dem E-Commerce-Bereich gestürzt hat und genau an diesem Beispiel mal gezeigt hat, was jetzt schon so an Standard-Reports, auch im Sinne von die Dinge, die dann eben da aus der Gallery importiert werden können, wie man das nutzen kann, wie die Daten dann da aussehen. Das ist eigentlich genau das, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Jetzt kann man da eben auch mal durchklicken und sich die Reports anschauen und sagen, so wie hat sich Google das überhaupt gedacht? Weil ohne, dass man die Daten vorher gesammelt hat, bringen diese Reports halt keinen großen Spaß. So, und die haben den Spaß vorgemacht und wer keinen Bock hat, da durchzuklicken, der kann es jetzt einfach einmal mit schönen viel Printscreens und ein bisschen Text dazwischen sich anschauen. Das war schon, glaube ich, ne?
Okay.
Was man dazu sagen muss.
Ja,
natürlich. Ach so, nee, genau. Ja, da habe ich ja noch einen. Wer es dann selber umsetzen will, Mist, hatte ich mir doch selber eine Brücke gelegt. Wer es dann selber umsetzen will, der findet wieder bei der Michaela, die, glaube ich, nichts anderes mehr tut, als zu schreiben oder Beiträge zu aktualisieren und auszubauen. So eine Riesenanleitung. Was stand da, glaube ich, 48 Minuten Lesezeit oder so davor, ne? Alles rund um E-Commerce und GA4. Viel Spaß damit. Jetzt aber.
35 Minuten, ich habe gerade nachgeschaut. Nur 35 Minuten diesmal. Okay. Und wer auch seine Daten sauber haben möchte, super Überleitung, und gerade auch die E-Commerce-Daten sauber haben möchte in Analytics 4, weil Datenqualität ja immer wichtig ist, hat der Markus Stade sich mal hingesetzt und ein kleines, hübsches Setup gebaut, wie man denn automatisiert testen kann, dass die Analytics-Implementierung funktioniert. Da sind so Zutaten drin, wie ein Browser mit Selenium IDE, der Google Tag Manager, Google 4, BigQuery, Data Studio, JavaScript, also wieder mal ganz viel Bastelkram, was der Markus Stade da zusammengebaut hat. Bestimmt sau spannend. Ich habe es nicht umgesetzt. Markus, du?
Nee, ich auch nicht, weil es auch wirklich wieder mal einmal rund durch die Tech-Kiste ist. Aber ich fand es halt gut, dass jetzt diesmal auch mal Selenium dabei war, dass man eben auch mal sagt, es gibt die Möglichkeit, auch einen Browser skriptgesteuert auch zu Qualitätssicherungszwecken abzufeuern. Das wissen alle, die sich mit Qualitätssicherung befassen. Aber es gibt eben sehr viele Leute, für die ist Qualitätssicherung so eine Pflichtaufgabe nebenher. Und für die ist das vielleicht eine gute Idee zu wissen, dass man auch das automatisieren kann und nicht immer selber durchklicken muss.
Ja. Selenium ist ja schon sehr, sehr praktisch, auch als einfach als Browser-Plugin fertig läuft. So, wir haben übrigens ganz oft das Problem, dass wir keine Testbestellung ausführen können, also testen können, weil wir keine Zugangsdaten zu den Shops bekommen, wo wir irgendwie durchtesten können. Kennst du das auch, Markus? Dass man dann, dass der Shop keine Vorkasse anbietet und man soll dann trotzdem testen, den Checkout?
Ja, Amen. Also ich weiß nicht, wie oft ich predige, dass jeder, der einen Shop betreibt, sich doch mal darüber Gedanken machen muss, dass nicht nur der Webanalyse-Mensch, sondern jeder andere irgendwie, der damit mit der Entwicklung dieses Shops befasst ist, doch ständig Testbestellungen machen muss. Also legt euch doch bitte, und auch ihr lieben Shop-Hersteller, die ihr hier in Massen zuhört, ja, legt doch bitte eine Standardfunktion an, wo es einen User gibt, von dem klar ist, dass wenn der was bestellt, dass es automatisch storniert wird, dass da nichts plötzlich... Ich habe schon so viele Sachen testbestellt, dann habe ich da angerufen, ich habe E-Mails geschickt. Es ist trotzdem bei mir angekommen.
Ja, habe ich auch gehabt. Ja?
Und das ist so traurig. Also das ist zwar lustig, wenn man es kriegt, aber dass da eben keine Standardprozesse existieren, weil Testen in einem Shop ist doch echt, das muss man doch mal machen können. Ja, so, und wenn ich dann immer dann höre, dann dann musst du diesen Parameter noch angeben und dann kannst du Vorkasse wählen, aber wir kriegen das trotzdem nicht storniert und tritra trolala. Ich höre die johannebüchelsten Geschichten rund um das Thema Testen in einem Shop. Ja. Oh, Mist. Warum hast du mich drauf angesprochen?
Ja, Entschuldigung.
Es war gerade diese Woche wieder so ärgerlich.
Ja. Ich dachte, ich wäre da alleine oder wir wären
da. Nein,
alleine,
das haben wir, glaube ich,
ja. Okay. Das finde ich toll, das gibt es ja bei Digistore, kann man halt von der Plattform, was man will, die haben das eingebaut.
Die haben das
dann
eingebaut.
Da sagst du, Testbestellung, fertig. Dann läuft
es gibt so viele durch. Sachen, die ich kacke finde am Digistore, aber das finde ich cool.
Ja, okay. Gut, das zum Testen, ja. Super wichtig, aber nicht immer so einfach.
Ja, mach einen Cookie, dokumentier es nicht, aber sag es den richtigen Leuten, irgendwas, ja? Ja. So. Cookies. Wie komme ich von Cookies zu Ghostspam? Keine Ahnung, wir springen da jetzt einfach rein. Es gab ein wenig Tumult zum Monatswechsel.
Sturm im Wasserglas, würde ich sagen.
Ja, Sturm im Wasserglas zum Glück. Also bei dem einen oder anderen Ende Januar, bei den meisten Anfang Februar und dann auch teilweise noch ein bisschen länger gab es einen Ansturm von Traffic, der eben auch nicht tatsächlich stattgefunden hat. Also mal wieder Spam ohne Ende. Und das war so ein bisschen wie damals halt zur Trump-Kampagne, als wir überall Spam hatten und Seemalt.com dem einen oder anderen noch was sagt. So nach diesem Stil war das halt. Das war also wirklich richtiger, blöder Ghost-Spam. Diesmal nicht nur im Referrer, sondern in vielen Feldern. Kam dann von Traffic-Bot.live, Live-Traffic oder Bot-Traffic.ICU und ich weiß nicht was, aber das war eine überschaubare Anzahl von Mustern halt, die sich da gezeigt haben in verschiedenen Berichten. Und dann sind natürlich auch wieder diese ganzen alten Tipps wieder aufgepoppt hier. Ja, musst du einfach hier in die Verweisausschlussliste eintragen und dann ist alles weg und so. Und das war auf der einen Seite etwas ärgerlich, auf der anderen Seite dann halt beruhigend zu sehen, dass es wirklich nur so ein Spike war, um ein paar Tage rum und danach ist es wieder eingeschlafen. Seitdem beobachte ich das jetzt auf täglicher Basis und bisher ist da noch kein zweiter Spike irgendwie gekommen.
Hast du es stündlich
schon mal probiert? Ich habe drei Tage nicht mehr geguckt, muss ich gestehen, aber...
Hast du schon mal stündlich probiert?
Nee.
Weil die Daten ja tatsächlich, nachdem die Notiz drin sind, nochmal bereinigt werden. Dann werden wir das Spam rausgefiltert. Ist nirgendwo dokumentiert, aber habe ich schon live gesehen. Plötzlich ist weg, die Zugriffe. Aber ich finde, die stören noch gar nicht so doll. Also wenn du ein vernünftiges Konzept hast und weißt, was du messen willst, stören die dann nicht, weil die laufen ja in keinen vernünftigen Kanal ein. Oder laufen die in einem Kanal ein, in einem Marketingkanal, wo die wirklich stören?
Also die kommen teilweise mit Quellmedium-Informationen halt mit, ne? So, dass sie eben zum Beispiel im Verweistraffic aufschlagen. Es gibt auch welche, die ich gesehen habe, die hatten irgendwie Google Organic.
Okay.
Aber das waren eben alles so Ausreißer. Es waren auch ein oder zwei, die auch zum Beispiel eine Browser-Auflösung hatten, alle anderen nicht. Deswegen haben sich die Tipps rund um das Thema auch darauf gestürzt zu sagen, ja, mach einfach einen Filter, wo die Browser-Auflösung not set ist, das lässt er halt nicht durch. Das Gute daran ist, dass der viel weniger schädlich ist als die Filter, die so früher alle empfohlen wurden. Weil wenn ich jetzt in der Arbeitsdatenansicht wirklich mal, warum auch immer, jemand mit einem irgendeinem Plugin, was irgendwelche Dimensionen wegnimmt oder mit einem Vivaldi-Browser oder was vorbeikommt und da ist dann vielleicht keine Dimension dabei und dann habe ich einen echten Besucher ausgefiltert. Das wird mich in der Masse wahrscheinlich nicht stören. Aber wenn ich wirklich ein Problem hätte von diesem Ghost-Spam, dann würde ich den damit losgeworden sein. Was ich jetzt eben blöd finde, ist, dass jetzt Anfang Februar ganz viele Leute angefangen haben, diesen Filter zu implementieren und der macht jetzt eigentlich nichts. Ne? Weil es findet jetzt nicht statt.
Das ist
beziehungsweise
nicht.
Es findet jetzt nichts statt, was ich daran erkennen kann. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Ghost-Spammer wäre und hätte jetzt durch diesen Test rausgefunden, scheiße, ich habe ja die Browserauflösung vergessen, dann würde ich da halt beim nächsten Mal beifügen. Ne? So. Also den zu randomisieren und nicht immer nur die gleiche Auflösung mitzuschicken, ist viel einfacher als zum Beispiel den User-Agent. Und der war zum Beispiel auch sehr variabel und die IP-Adresse und der Ort und so weiter. Das war alles nicht so einfach diesmal. Ne? Die haben sich echt mehr Mühe gegeben und haben es, sagen wir mal, in die Webanalysepresse geschafft. Insofern herzlichen Glückwunsch, wer immer es war. Lass es einfach bleiben.
Ja. Okay, nächster Punkt.
Ja, nächster Punkt. Da habe ich was gefunden, auch jetzt gerade sehr, sehr kurzfristig und das muss man jetzt nicht lesen, wenn man sich nicht mit Data Science auseinandersetzt. Ich muss gestehen, das ist ja auch nicht mein Brot- und Butter-Thema, aber ich habe verstanden, worum es da geht und ich finde, es ist ein warnender Artikel, der, glaube ich, Praxisbezug hat, soweit ich das irgendwie beurteilen kann. Und zwar geht es darum, oder sagen wir mal so, wenn man sich auf Machine Learning schon verlässt, dann sollte man doch möglichst viel dafür tun, dass das Modell, was man da hat, auch wirklich so gut wie möglich ist. Ja. Und hier hat man jetzt anhand eines Datasets, was übrigens auch jedem mehr oder weniger zur Verfügung steht, das ist in allen Schulungen und so weiter, wird gerne auch darauf aufgebaut, da geht es eben um Fahrradverleih. So, jetzt ist man hingegangen, hat auf einer sehr begrenzten Datenmenge, ich glaube nur Daten eines Monats, hat ein Modell gebaut, trainiert und hat halt gesehen, ja, das ist eigentlich ganz gut, ne, das performt auch klasse. Dann wird es implementiert und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Also Fahrradverleih ist natürlich eine Sache, die sehr abhängig ist von Saisonalität. Und dann hat man gemerkt, dass also es sehr, sehr schnell geht, dass dieses Modell total verkackt. Ja, und die Predictions völlig an der Realität vorbeilaufen. Und das Wort der Warnung, was da drin steckt, ist, wenn du etwas gefunden hast und du hast es trainiert und du hast es überprüft und hast das Gefühl, alles ist gut und dann hast du es implementiert, dann geh nicht hin und glaub der Kacke die nächsten Monate einfach unhinterfragt, weil es kann gut sein, dass deine Trainingsdaten einfach die Realität, so wie sie da ist und wie sie deine Daten beeinflusst, einfach nicht abbilden konnte. Aufgrund der Tatsache, dass du zu wenig Daten hast oder einfach, dass der Zeitraum zu gering war, auf dem du da gearbeitet hast mit deinen Trainingsdaten. Ich glaube, das kann man auch verstehen, wenn man selber kein Data Science macht. Aber ne, also dieses blinde Vertrauen in irgendwelche Modelle, auch wenn sie gezeigt haben irgendwie im Labor, dass sie gut funktionieren, heißt es eben nicht, dass es immer gültig ist.
Ist auch nur ein Modell.
Ist halt nur ein Modell. Ja. Das kann sich auch immer rausreden mit, ich bin nur so gut wie die Daten, die ich hatte. Ja? Ja. Das hat auch kein schlechtes Gewissen oder so. Ne? Wir tun, was wir können, hat das dann gesagt. Ja. So, und dann hat sie auch recht gehabt. Okay. Gut, das dazu. Also ein kleiner Einschub, sagen wir mal, Richtung ein Thema, wo keiner von uns hier am Tisch, oder für Frederik kann ich nicht reden, aber so, wo wir nicht wirklich zu Hause sind, aber wo wir ja alle irgendwie unsere Berührungspunkte mit haben, ne, mit Machine Learning in der einen oder anderen Art und Weise.
Okay, und dann hat der Markus Bersch noch einen neuen Artikel veröffentlicht, ein neues Tool veröffentlicht, als nächsten Punkt.
Genau, ein
Tool. Das bist ja du, Markus.
Ja, es ist eine Alpha-Version. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht und was ich noch damit mache und wie viel Zeit ich da noch reinstecken will. Aber eigentlich hatte ich die Aufgabe, an einer größeren Anzahl von Google Tag Manager Containern das Potenzial zu finden, die Dinge aufzuräumen. Also sind da viele Tags drin, die eigentlich kein Mensch mehr braucht oder die das letzte Mal 2016 gefeuert haben oder so laut Auslösungsplan. Und wenn man so eine Aufgabe stellt, dann weiß man normalerweise auch, dass sowas da ist in so einem Container. Und das erfordert, wenn man es manuell macht, einfach viel Klicken und Warten. Und deswegen hatte ich mir überlegt, wie kann ich es am einfachsten rausfinden, ohne jetzt die API anzubinden und riesen Schnickschnack zu veranstalten. Und wir können ja alle Container exportieren, dann hat man da so ein JSON, ne? Das ist also sagen wir mal, eine Datei, in der eigentlich alles drinsteht, was in dem Container auch drin ist und was man vernünftig automatisiert untersuchen kann. Also habe ich das getan. Und nachdem die Aufgabe fertig war, hatte ich mir gedacht, dass ich bin ja nicht der Einzige, der mal einen Container hat, der vielleicht was älter ist und den man mal untersuchen will. Und in diesem Kontext bin ich hingegangen und habe noch ein paar andere Checks reingebaut. Also so typische Fehler, die man finden kann in Google Tag Manager Containern oder wo Dubletten drin sind. Und all so ein Kram habe ich in einen Report gepackt und der wohnt jetzt auf Analytics. Das Ding hat jetzt auch schon wieder ein paar neue Funktionen. Ich arbeite da gerade im Moment dran, weil ich da Bock drauf habe. Ich weiß nicht, wie lange das noch so ist. Aber wenn jemand einen Vorschlag hat, was man eben auf vernünftig, auf automatisierter Basis, auf nur eben durch dieses JSON-Anschauen irgendwie rausfinden kann, dann bin ich sehr dankbar und auch offen für jeden Vorschlag. Guckt's euch an. Ihr müsst eben, anders als bei den anderen Tools bei Analytics, hier nicht durch den Reifen springen, irgendwelche Autorisierungen oder sowas zu machen. Ihr müsst einfach nur den Container exportieren, da in ein Feld rein kopieren und auf den Knopf drücken. Das kann eigentlich jeder. Und im Idealfall steht da einfach nur alles super. Habe ich auch schon gehabt. Nur okay. An meinen eigenen Container. So.
Ja, natürlich. shameless Self-Promotion.
Ja. Mach das mal. So. Jetzt sind wir an der Simo-Ecke angekommen.
Ja. Simo hat wieder was veröffentlicht.
Hat er. Wolltest du es lesen?
Nee.
Okay, Entschuldigung.
Also ich habe es gelesen, ja.
Ja, nee, also der erste Punkt auf jeden Fall, über den zweiten müssen wir auf jeden Fall gemeinsam reden. Aber der erste, da geht es ums Server-Side-Tagging. Und zwar, dass serverseitige Tag-Manager ja eben Kosten verursachen, weil auf der Google-Cloud-Plattform und so hatten wir schon drüber geredet. Simo hatte den interessanten Punkt aufgemacht, dass ein Großteil der Kosten eventuell durch Logging entstehen kann. Also durch Debug-Logging, was du in deinen Tags hast, wenn du selber welche geschrieben hast. Oder eben auch ganz normales, typisches Logging, weil auch die Dinge haben natürlich Log-Files. Und wenn das für dich ein Kostenfaktor ist, steht da auch drin, wie man es ausschalten kann.
Ja,
Bist du jemand, der mit Server-Side-Tagging arbeitet, dann ist das ein Beitrag für dich. Wenn nicht, dann nicht.
Ja, du hast gesagt, ein großer Teil sind 10% Kosten des Logging, nur mal kurz.
Ja, das kann ein großer Teil sein, oder? Ich meine, ich sag mal, wenn du zum Beispiel 10% Wachstum anstrebst, dann hast du ja schon mal ein ordentliches Ziel. Also ich finde.
Okay.
Also ein nennenswerter Teil, sagen wir es mal.
Okay,
so.
Okay.
Ja, kein großer Teil. Nicht der größte Teil, sondern ein nennenswerter Teil.
Ja, und dann kommt noch was vom Simo, warum wir nicht wissen, warum er es messen sollte.
Ganz genau, ja. Also die Core Web Vitals, das sind ja, ich sag mal, die neuen Säue, die durch SEO drauf getrieben werden. Alle müssen das jetzt beachten, weil es geht jetzt ins Ranking rein und wer da nicht drauf achtet, der stürzt sofort aus den Suchergebnissen raus.
Ja, sofort.
Raus.
So wie jede Website, die nicht mobil ist.
Ja, und damit du nachweisen kannst, dass du dich überhaupt drum kümmerst, musst du es jetzt in der Webanalyse sammeln. Und Simo erklärt, wie es geht. Nein, nicht nachmachen. Also
kostet nur wieder 10% und dann plus X kostet ja, das nur.
Also Simo erklärt, wie man Core Web Vitals sammeln kann, hat sogar ein eigenes Template dafür geschrieben, dann landen die Daten in GA4. Die Beispieldaten vom Google Merchandise Store haben die sogar drin, diese Dimensionen. Ich weiß nicht, was zuerst da war, das Template oder die Daten. Aber du kannst das natürlich machen, wenn du einen Plan hast, was du mit den Daten machst und wenn du damit fertig bist, dass du es wieder ausschaltest und so, bin ich fein damit. Aber jetzt so bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie Core Web Vitals einfach immer mitzumessen, bloß wenn man Dimensionen noch übrig hat, keine Ahnung. Also ich halte das nicht für großartig aktionsgetrieben. Ich weiß nicht, was ich machen will dann. Vielleicht, wenn ich Ausreißer finden will, wenn ich rausfinden will, dass ein bestimmter Browser auf einem bestimmten Betriebssystem mit meiner Seite irgendwie ein Problem hat, dann kann ich das vielleicht machen. Ist mein Shop groß genug, reichen wahrscheinlich 2 Wochen Daten, dann kann ich es wieder ausschalten. Ja. Also, wenn jemand eine andere Idee hat, was man damit machen kann mit den Core Web Vitals in der Webanalyse, hey, du bist unser nächster Gast.
100%ige Unterstützung da. Wir versuchen uns auch immer sehr davor zu schützen, so technische Metriken mitzumessen. Also Ladezeiten ist irgendwie das Einfachste und irgendwie sind Core Web Vitals ja auch irgendwie nur Ladezeiten, nur irgendwie ein bisschen komplizierter. Und ich meine, das Ziel ist ja klar, ne, so niedrig wie möglich. Und dann zu zeigen, irgendwie ja, Web Vitals gehen runter, aber Conversion Rate auch, dann hast du wunderbar die Ladezeit optimiert, aber irgendwas machst du trotzdem noch falsch. Also bis man damit Geld verdient.
Ja.
Nee, also dann lieber Wetterdaten, ja, das verstehe ich im bestimmten Kontext, aber Core Web Vitals eigentlich nicht so richtig, ja. Zumal ich die auch beeinflussen kann. Naja, egal.
Damit, glaube ich, beeinflussen?
Nee, ich meine die Core Web Vitals.
Ach so, ich dachte, ich wollte gerade schon das Wetter bei dir bestellen.
Nein. Also, wenn ich Wetter machen könnte, hätten wir immer so eins wie heute.
Okay.
Ja. Wir sind durch.
Yeah. Dann jetzt, so.
3/4 Stunde für eine Newsfolge recht lang, aber dafür hatte ja auch unser Gast Redeanteil.
Ja.
Und als Teaser für die nächste Folge, der Redeanteil wird noch steigen. Wir gehen jetzt noch ganz schnell durch den anderen Kram, den wir haben und der in der Ding des Monats-Folge nichts zu suchen hat.
Ja,
Job. Wir haben zum Beispiel einen Job. Und zwar hat man mir mitgeteilt, dass bei Bergzeit ein, sagen wir mal, ein Marketing-Technologist gesucht wird. Junior muss er nicht sein, aber das Schöne ist, sein Job wird einen Schwerpunkt im Bereich der Analyse haben. So, guckt's euch an, wenn das was für euch ist. Gut?
Gut, okay.
Gut.
Gut.
Termine?
Termine.
Termine haben wir. Das Measure Camp Nordics findet statt am 6.3., also mehr oder weniger nächste Woche. Wer kein Ticket hat, schade.
Ich habe eins, wer noch?
Die sind, glaube ich, weg. Ich habe auch eins. Ich freue mich drauf.
Ich nicht.
Du nicht? Wieso hast du kein Ticket?
Ich irgendwie Measure Camps bin ich, sind mir noch zu agil und so weiter. Ich bekomme die noch nicht mit. Also ich muss meinen lieben Kollegen und Chef den Till da mal anhauen, im Sinne von, dass der mich einfach immer mitnimmt, weil der ist quasi auf jedem.
Till habe ich da kennengelernt in London, glaube ich sogar.
Es trifft auf einen nicht unwesentlichen Teil der sonstigen Teilnehmer dazu, habe ich so das Gefühl, aber ja.
Tatsächlich. So, Frederik, klarer Fall, Measure Camp, da hast du Hohlschuld.
Ja, ja.
So. Dann, SMX steht noch drin.
Ja.
Die hattest du uns reingeschrieben.
Ja.
Da gibt's nichts Neues zu sagen, oder? Hast du da irgendwelche?
Ich bin dabei. Ist viel Google Analytics 4 ist viel Thema und Consent viel Thema aus der Webanalyse-Ecke. Auch von mir was zum Thema Consent und Datenquatsch und so. Ja.
Ja. Gut. Dann hatten wir mal gesagt oder sogar gespekuliert, ich glaube gegen Ende des Jahres, dass ja vielleicht tatsächlich eine Superweek stattfindet. Ne? Hat sie natürlich nicht. Es wäre dann Januar gewesen. Aber es gab eine Ersatzveranstaltung, nämlich einen 24-Stunden-Livestream. Und wer den verpasst hat, den kann ihr jetzt in Bröckchen auf YouTube nachholen. Wir verlinken einfach den Kanal. Aber ansonsten findet man Superweek Analytics bei YouTube auch relativ einfach über die Suche. Und das Letzte ist, ich habe gedacht, wir promoten mal was Fremdes, nämlich einen Kurs, und zwar den Kurs zum serverseitigen Tech-Manager von Simo Ahava. Wer den Newsletter abonniert hat auf unser Geheiß hin, der hat es ja sowieso mitbekommen, dass es irgendwie losgeht am 1.3., was jetzt relativ schnell sein wird. Und warum sage ich das jetzt? Weil es in diesem Kurs auch Termine geben wird, wo man im Prinzip so Live-FAQ-Sessions hat. Und wenn man plant, diesen Kurs zu machen, ist es natürlich nicht verkehrt, den jetzt noch zu machen, während dieser Kram live stattfindet, wenn es danach nur Aufzeichnungen gibt. Also wenn der Kurs in irgendeinem Durchgang am wertvollsten ist, dann jetzt im ersten Durchgang. Also wer jetzt plant und sich denkt, na, ich warte lieber noch, bis er noch die Hälfte kostet, das wird, glaube ich, nicht passieren, dann bucht den einfach jetzt. Wird bestimmt cool.
Okay, dann wären wir soweit durch, oder?
Genau. Können wir noch ein bisschen abspannen, entspannen. Ich habe jetzt so viel geredet. Komm, bring uns raus, Michael.
Okay, wir wünschen uns wie immer Feedback, am liebsten bei iTunes, wenn wieder eine Bewertung mehr. Erwähnen wir vielleicht demnächst einmal gerne noch mehr Bewertungen, immer möglichst viele Sternchen geben und wie auch immer die Dinge heißen. Ansonsten, wir haben eine Facebook-Seite, die relativ ungepflegt ist aktuell. Wenn ihr uns aber alle jetzt ein Like gibt, dann pflegen wir die wieder mehr und packen da Linktipps drauf, etc.
Ihr hättet mitbekommen zum Beispiel, dass es Tickets gibt für Measure Camp Nordics.
Das stimmt. Ansonsten Kommentare, Anregungen, Fragen auf termfrequenz.de, auf unserer Unterseite und am liebsten direkt zum Podcast, direkt in die richtige Folge rein. Dann sehen wir auch gleich, wenn ihr was zu sagen habt. Und ansonsten könnt ihr uns hören auf Soundcloud, Deezer und auf Spotify und auf allen möglichen Plattformen und unmöglichen Plattformen und Mails wie immer an podcast@analytrix.de.
Ich sehe immer Fernsehwerbung für Fio. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Gibt's uns da auch? Weiß ich nicht.
Ich glaube Fio nicht.
Das ist doch ProSieben, oder? Wenn du auf die Werbung eingestiegen bist, dann guck doch mal bitte, ob es uns da gibt. Lass es uns wissen. Dankeschön.
Okidoki, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Frederik, danke, dass du dabei warst.
Ja. Und sowohl für Frederik als auch für euch alle anderen da draußen, bis später. Ja, auch wenn es zeitlich vielleicht nicht ganz das gleiche später ist, aber wir hören dann auch das Ding des Monats noch relativ zügig mit Frederik. Freut euch drauf. Bis bald, ciao.
Bis dann.